Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Eines der erfolgreichsten populärwissenschaftlichen Bücher der vergangenen Jahrzehnte heißt Eine kurze Geschichte der Zeit. Stephen Hawking erklärt darin sehr übersichtlich physikalische Zusammenhänge, mit denen andere ganze Bibliotheken füllen. Und das neue Buch des britischen Paläontologen Henry Gee trägt den Titel Eine sehr kurze Geschichte des Lebens. Sehr übrigens in Klammern. Und ich bin gespannt, ob ihm da etwas Ähnliches gelingt. Wir fragen das jetzt unseren Kritiker Michael Lange. Schönen guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Dieses Buch ist ohne Anhang nur so ungefähr 250 Seiten dick. Welcher Zeitraum wird denn da ungefähr abgedeckt?
Ja, es ist wirklich ein handliches Buch, aber es deckt einen sehr langen Zeitraum von fast 5 Milliarden Jahre ab, also 4 Milliarden Jahre, gut 4 Milliarden Jahre Erdgeschichte, und dann gibt es noch einen Blick in die Zukunft. Und dabei begibt sich Henry Gee in so eine Position, dass er von außen auf die Erde guckt, wie so ein, ich sag mal, göttlicher Beobachter, der das aber nicht macht, der nur guckt und staunt und schaut dann ganz genau hin, wie sich auf der Erde die Kontinente bilden, wie sich die Atmosphäre verändert, und dann auf einmal taucht dann Leben auf. Das sind natürlich alles nur so schleimige Einzeller, Bakterien und Algen. Und die Erde, die am Anfang extrem lebensfeindlich war, da gab es gar keinen Sauerstoff. Da entsteht plötzlich Sauerstoff, und die dort lebenden Lebewesen empfinden den Sauerstoff aber als Gift. Die vergiften sich quasi selbst, und dann entstehen eben Lebewesen, die den Sauerstoff ganz gut finden. Und er beobachtet das und schaut und staut. Und vor etwa 500 Millionen Jahren, da geht es dann richtig los, da kommen dann die Tiere, und das begeistert ihn besonders.
Was erfahren wir denn durch diese Methode, durch diesen Blick von außen auf die Erde sozusagen noch? Neues über das Leben auf der Erde und seine Entwicklung.
Ja, wir entdecken auf jeden Fall die Vielfalt und dass alles immer wieder kaputt geht, und plötzlich ist wieder was ganz Neues da. Also er fragt gar nicht warum, sondern schaut einfach, und er ergötzt sich im Grunde genommen an diesen kuriosen Lebensformen. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Da ist der Odontogryphus, kannte ich vorher auch nicht. Der wird beschrieben als Kreuzung zwischen Luftmatratze und Kaffeemühle. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wie sieht so eine Kreuzung aus? Ich weiß nicht, ob ich fantasielos bin, aber mir ist da nicht viel eingefallen. Ich habe dann bei Wikipedia nachgeschaut, und da sieht man dann so einen Lappen, der auf dem Wasser schwimmt. Die Kaffeemühle sind wahrscheinlich die Mundwerkzeuge. Also sozusagen, wenn man das Tier sieht, kann man sich vorstellen, was sich Henry Gee dabei gedacht hat. Aber von den Begriffen selbst kommt man da nicht so ganz drauf. Das ist vielleicht bei anderen Begriffen schon was einfacher. Büffel auf Anabolika oder der Dinosaurier hat einen Kopf wie ein elektrischer Dosenöffner. Na gut, ist auch schon schwierig vorzustellen.
Gut, aber er will ja auch erklären und nicht unbedingt Bilder im Kopf, obwohl das will er auch. Aber erklärt er denn gut? Also erklärt er uns, warum sich das Leben genau so entwickelt hat und nicht irgendwie anders?
Also er erklärt nicht die Mechanismen. Also für einen richtig Biologieinteressierten, der da, weiß ich was, Mutation und Selektion alles genau kennenlernen will, warum ist das Auge so, warum sieht der Kopf so aus? Also die Warum-Frage, die stellt er nicht. Und damit erspart er sich natürlich eine ganze Menge Erklärungen. Er sagt eigentlich nur wie und was und sieht immer wieder, up, alles ist kaputt, und wie entsteht dann was Neues? Weil die alte Welt ist nicht mehr da, aber die neue Welt hat wieder irgendwelche Voraussetzungen, ja, auf denen Leben entstehen kann. Also sozusagen, die Erde ändert sich und das Leben schaut, na, wie komme ich damit klar? Und das Interessante ist, und da kann man bei dem Buch wirklich immer wieder staunen, die Lebewesen werden vergiftet, erstickt, verbrannt, gegrillt, verätzt und so weiter, sind dann weg, und dann ist da irgendein hartnäckiges Lebewesen und sagt, das ist genau meine Zeit, und dann geht es ganz anders wieder los.
Sie haben es ja schon gesagt, er blickt nicht nur zurück. Ich meine, da bräuchten wir auch keine 250 Seiten, mein
ja,
Gott. Ne?
Also. Gut so. Naja gut, in den meisten Kapiteln, 90% blickt er tatsächlich zurück, wie es sich für einen Paläontologen gehört.
Aber wie es sich eigentlich nicht unbedingt für diese Wissenschaftler gehört, blickt er ja auch nach vorne. Was prophezeit er uns denn für die Zukunft?
Ja, er konnte es einfach nicht lassen, dieselbe Methode auf die Zukunft anzuwenden. Und so wie er tut, als ob er in der Vergangenheit alles weiß, alles ist ja nicht bekannt, tut er, als ob er die Zukunft auch schon kennt. Und da sieht er halt den Menschen, der tatsächlich den Klimawandel übersteht in seiner Zukunftsvision. Er sagt, ja, so ein bisschen Temperaturerhöhung, naja, das wird viele töten und auch viele Arten werden verschwinden. Aber das Leben hat schon Schlimmeres mitgemacht, das wird durchkommen, und auch der Mensch könnte durchkommen. Und dann macht er einen ganz großen Sprung, macht sich einfach in 30 Millionen Jahren. Ist natürlich für diese Milliarden Jahre ein kleiner Sprung, aber für uns ist das ein großer Sprung, 30 Millionen Jahre in die Zukunft. Ja, und da sind halt keine Menschen mehr da. Und das sagt er, ist sowas von sicher. Er geht davon davon aus, dass in 30 Millionen Jahren nur noch dachsgroße Lebewesen hier herumhuschen. Die Herrscher sind kleine, mausartige Raubtiere, die anfallen und die davon leben. Naja, also ich weiß nicht, ob es so ist und wie sicher er da sein kann. Er hat sicherlich mehr Vorwissen als wir, aber es ist trotzdem, denke ich, eine Spekulation, die aber interessant ist zu lesen.
Dankeschön. Michael Lange war das über eine sehr kurze Geschichte des Lebens. Das Buch von Henry G. ist in der Übersetzung von Alexander Weber im Verlag Kaufmann und Campe erschienen. Im Anhang, mit Anhang, sind es immerhin 304 Seiten. Die kriegt man für 20 Euro und wie immer kriegen Sie Informationen zu diesem Buch auch kostenlos unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.